ganz erstaunlich ist, dass das so viele schon hier sind, nachdem die Sommerzeit angefangen hat. Ein kleines, kurzes Vorwort, bevor die Predigt beginnt. Das ist etwas, vielleicht etwas Neues, ich weiß es nicht. Diese Predigt geht auf der menschlichen Seite auf einen Gedankenaustausch zwischen Ebo und mir zurück. Und deshalb ist das eine kombinierte Predigt heute, aber wir beten natürlich und hoffen, dass Gott, der Herr, selbst spricht und der Heilige Geist, sowohl beim Redner als auch in den Herzen von euch. Wir haben einen sehr bemerkenswerten Text, der steht in Apostelgeschichte 3, sind die Verse 1 bis 10. Ich lese mal vor. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Wort des lebendigen Gottes. Technik, gut. Ja, das ist eine ganz, ja, nicht seltsame Geschichte, aber ein großes Event, so will ich das mal sagen. Was passiert da eigentlich? Das ist unglaublich. Fromme Juden, sehr wahrscheinlich, der Text sagt es nicht, tragen einen von Mutterleib an Gelähmten. Das heißt, er war von Geburt an eine Person mit eingeschränkter Mobilität. So würden wir das heute sagen. Damals hat man das nicht so schön benannt. Da war das ein Lahmer, ein Krüppel. Den brachte man vor den Tempel, in den Vorhof, genauer gesagt, des Tempels und setzte ihn dort ab, vor der schönen Pforte. Und damit hatten die Juden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich auf der einen Seite wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, fromme Handlungen zu vollführen, nämlich Almosen geben, das gehörte dazu. Und gleichzeitig haben sie diesem armen Menschen geholfen, denn er konnte ein paar Almosen einsammeln. Er saß vor der schönen Pforte des Tempels. Was für ein Kontrast, als dann Petrus kam und Johannes und sagten: Gold und Silber haben wir nicht. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, steh auf und geh umher. Was für ein Kontrast, auf dieser Seite die Pracht der Tempelpforte, der arme Mensch, der dort vor der Pforte bettelt. Was für ein Kontrast auf der anderen Seite die geistliche Ohnmacht des Tempels und die Vollmacht des Petrus. Will er nicht? Hat er. Jetzt, danke. Ja. Was ist das für ein Kontrast? Die Ohnmacht des Tempels und die Vollmacht des Petrus. Das ist die Predigt. Welch ein Kontrast, der erste Punkt. Der zweite Punkt, welch eine Vollmacht. Der dritte Punkt, welch ein Name Und der vierte Punkt, welch eine Befreiung. Der erste Punkt, welch ein Kontrast. Welch ein Kontrast. Der Reichtum und der Prunk und die Pracht und die Macht und der Wohlstand und diese Herrlichkeit der Kirchen, der etablierten Kirchen, aber auch vieler Freikirchen. Was für ein Kontrast vielleicht unser Reichtum, unser Wohlstand. Und auf der anderen Seite dieser arme Mensch, der dort vor der Pforte der oder der dort an der Kirchmauer lehnt und um ein Almosen bittet, der ist nicht gelähmt, zumindest nicht körperlich. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich kenne ihn nicht, ist er geistlich gelähmt, vielleicht sogar geistlich tot. Was kann die Kirche geben? Was können wir so einem Menschen geben? Was können wir den Menschen geben, die zu uns kommen? Was haben wir? Es gibt eine nette Anekdote aus dem 13. Jahrhundert über Thomas von Aquin. Der Papst zu dieser Zeit oder einer der Päpste dieser Zeit soll gesagt haben, ja, wir müssen ja jetzt nicht mehr mit Petrus sagen, Gold und Silber habe ich nicht, denn das haben wir ja in Massen. Dann sagte Thomas von Aquin, ja, könnt ihr denn sagen, steh auf und geh? Liebe Gemeinde, was können wir Menschen geben, die zu uns kommen? Zu dir persönlich, zu unserer Gemeinde. Liebe Gemeinde, ich bin voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass wir diesen Menschen etwas mehr geben können, als, jetzt sage ich das nicht despektierlich, das ist wunderbar, dass wir ihnen Kekse und Kaffee und Tee und Kuchen und Atmosphäre und Gemütlichkeit geben können. Das ist wunderbar. Aber können wir ihnen geistlich mehr geben? Ich bin voller Zuversicht und voller Hoffnung, dass alle, die hoffen allein auf den Namen des Herrn Jesus Christus und ganz allein abhängig sind von diesem Namen, dass sie geben dürfen und können. Was kann Petrus geben? Das ist ja interessant, man muss das hier erstmal lesen in diesem Vers. Da sprach Petrus zu ihnen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Petrus sagt, ich habe was. Ich habe was. Das kann ich dir geben. Was hat er? Was hat Petrus? Danke Silvia. Zuallererst hat er Vollmacht, denn er sagt im Namen Jesu Christi. Er tut es nicht aus sich. Er sagt, im Namen Jesu Christi gebe ich dir. Er braucht die Vollmacht eines Größeren. Das machen wir doch auch, wenn wir im Namen eines anderen handeln. Handeln wir auf Vollmacht hin. Er hat Vollmacht. Was ist das für eine Vollmacht? Woher rührt sie? Woher kommt sie? Ich sag mal zuerst, woher sie nicht kommt. Weshalb verwundert ihr euch darüber? Das sagt er im 12. Vers, den haben wir jetzt nicht gelesen. Wir gehen ein wenig vor. Weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Klar, das wissen wir, aus eigener Kraft hat er das nicht getan. Interessant ist aber ganz besonders hier, dass er auch sagt, er hat es nicht aus Frömmigkeit getan. Frömmigkeit hat das nicht bewirkt, wobei ganz klar ist, Frömmigkeit ist ein positiv belegtes Wort in der Bibel. Er hat es nicht aus Frömmigkeit bewirkt. Wenn man hier die englische Bibel liest, wird es einem etwas deutlicher, was hier steht. Da heißt es, In zwei verschiedenen Übersetzungen, auf der einen Seite active piety. Das bedeutet aktive Frömmigkeit. Das heißt, irgendeine fromme Handlung, ein Almosen geben, ein in den Tempel gehen, ein Ritual vollziehen, irgendeine fromme Handlung vollführen. Das war es nicht. Nicht active piety. In einer anderen guten Übersetzung des Englischen heißt es special piety. Auch keine besondere Frömmigkeit. Es ist hier ganz klar, was Petrus sagt. Wir sind Menschen wie du und du und du und du. Wir sind normale Menschen. Apostelgeschichte 14, 15. Da wollen die Leute dem Barnabas und dem Paulus opfern. Was sagt Paulus? Die zerreißen ihre Kleider und sagen, was opfert ihr uns? Wir sind Menschen von der gleichen Art wie ihr. Da ist keine besondere Frömmigkeit. Woher rührte die Vollmacht des Petrus? Wir haben es in der Lesung gehört. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Vollmacht hat er von Jesus. Jesus gab die Vollmacht. Das ist wichtig. Vollmacht ist ein Geschenk. Interessant ist es, auch im Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Jesus zu den Aposteln sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Was waren die Apostel zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das zu ihnen sagte? Ein Haufen elender, zweifelnder, schwacher, desillusionierter Jünger. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und wird euch Kraft verleihen und ihr werdet meine Zeugen sein. Petrus hat die Vollmacht von Gott. Von ihm wurde sie gegeben. Gott hat sie Jesus gegeben und er hat es ausgegossen, so heißt es über den Heiligen Geist. Worauf gründet die Vollmacht des Petrus noch? Das ist interessant, dieser Vers. Und auf den Glauben an seinen Namen hin. Ich springe etwas in den Vers 16 des dritten Kapitels. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht. Diesen hier, das ist der Gelähmte, auf den Bezug genommen wird, von dem hier die Rede ist. Diesen hier stark gemacht, der durch ihn, nämlich Gott, gewirkte Glaube, hat ihm diese volle Gesundheit gegeben. Wessen Glaube ist das hier? Der Glaube des Gelähmten? Nun, aus anderen Bibelversen wissen wir, da heißt es an verschiedenen Stellen, dein Glaube hat dir geholfen. Ja? Und auch Paulus hat Menschen geheilt, als er sah, dass sie glaubten. Liebe Freunde, an dieser Stelle, glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, es steht hier nicht, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass auch dieser Gelähmte geglaubt hat. Aber im Wesentlichen geht es hier um den Glauben des Petrus. Er hat geglaubt. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name, nämlich Jesus Christus, diesen Gelähmten hier stark gemacht. Und dieser Glaube, den Petrus hatte, der war durch ihn, nämlich durch Gott gewirkt. Und was nehmen wir damit? Ein Glaube, der durch Gott gewirkt ist. Glaube kann überhaupt nur durch Gott gewirkt sein. Glaube, der Vollmacht bewirkt oder der Vollmacht zur Folge hat, kann überhaupt nur von Gott geschenkt sein. Der gibt Vollmacht. Ein durch Gott selbst gewirkter Glaube gibt Vollmacht. In welchem Maße auch immer. Wir hören es in Johannes 1. Da sagt Jesus, oder da sagt Johannes, wie viele ihn, nämlich Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Die an seinen Namen glauben, die auf den Namen Jesu Christi allein vertrauten, denen gab er Vollmacht. Wisst ihr, was man für Vollmacht braucht, um Kind Gottes zu werden? Da muss der Teufel gebunden werden. Da muss die Welt gebunden werden. Da müssen Gefangene gemacht werden. Das ist eine gewaltige Vollmacht. Glauben wir könnten alleine zum Glauben kommen? Es ist der durch ihn gewirkte Glaube, der uns die Vollmacht gibt, Kinder Gottes zu sein. Und der hier dem Petrus die Vollmacht verlieh, zu sagen, steh auf und geh umher. Die Vollmacht bestand darin, dass Petrus sagte, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Welch ein Name. Was ist das für ein Name? Nochmal zur Erinnerung. Jeschua, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Jesus Christus, Jeschua, Jesus. Maschiach, das Hebräische, im Griechischen Christos, der Gesalbte. Das ist vielleicht ganz interessant. Ein König wurde gesalbt, weil er in ein bestimmtes Amt eingeführt wurde. Die Salbung war also verbunden mit einem ganz bestimmten Auftrag. Was ist die Salbung des Herrn Jesus Christus? Uns von der Herrschaft der Sünde zu befreien? Es ist so viel. Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn. Uns loszulösen von unserer Gottesferne, von unseren gottfremden Gedanken, von unseren Süchten, von unseren Eitelkeiten, von unserem Kreiseldasein, dass wir um uns selber kreisen. Von unserer Abhängigkeit von dieser Welt, von der Gefangenschaft unseres Wesens. Es gibt so viel, wovon Jesus uns erlöst hat. Von der Gottesferne in allererster Linie befreit zu einer Gottesgemeinschaft. Das ist sein Name. Befreit von dem Zwang zur Sünde, der besteht nicht mehr. Wir sündigen immer noch, aber dennoch, der Zwang zur Sünde, der ist gebrochen. Er ist der Erlöser. Das ist sein Name. Und es ist wichtig hier zu wissen, sein Name ist nicht einfach eine linguistische Bezeichnung. Es geht nicht um die Bezeichnung. Es geht darum, was man mit diesem Namen verbindet, woran man, wenn man diesen Namen benutzt, glaubt, was das bedeutet. Jesus, der Retter, Jesus, der Heil bringt, Jesus, der uns erlöst, das ist sein Name. Sein Name ist in der Bibel total zentral. Es wird überall darauf hingewiesen, tut alles, was ihr tut, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nicht was Floskel- oder Formelartiges mit gemeint. Kein Mantra oder sowas. Aber da ist die innere Haltung mit gemeint, dein Glaube mit gemeint. Das, was in deinem Herzen ist, was in deinem Bewusstsein ist über Jesus. Er ist der Erretter, er ist der Erlöser. Deshalb tut alles in seinem Namen, denn ihr braucht Erlösung, egal was ihr tut. Ihr könnt nichts tun ohne seinen Namen, jedenfalls nichts, was Gott froh macht und nichts, was euch froh macht und nichts, was euch voranbringt im Glauben. Ihr könnt nur alles tun im Namen unseres Herrn Jesus. Deshalb heißt es in der Bibel, tut alles, was ihr tut, in seinem Namen. Sein Name übertrifft alle unsere Erwartungen. Das heißt so viel wie er, Gott, Jesus, die Person Jesu Christi, sein Wesen, übertrifft alle unsere Erwartungen. Was hat dieser Almosenempfänger, dieser gelähmte Mensch erwartet? Was hat er erwartet? Wenn ihr da genau lest, dann stellt ihr fest, Tag ein, Tag aus wurde er vor den Tempel gebracht, um Almosen zu sammeln. Jeden Tag, 40 Jahre war er alt. Ich weiß nicht, seit wie lange das schon passierte, aber das muss jahrelang gewesen sein. Immer wurde er vor den Tempel getragen, um ein paar Almosen zu bekommen. Was hat der Mann erwartet? Es war eine Normalität der Erwartungs- und Hoffnungslosigkeit, mit der dieser Mensch da saß. Ein paar Kröten, die halfen ihm, okay, aber ein paar Kröten. Deshalb blickte er auch Johannes und Petrus an, die blieben ja stehen und schauten ihn an. Und da dachte er, oi, heute ist vielleicht etwas mehr drin an Geld. Der arme, gelähmte Mann erwartete Almosen. Was bekam er? Er erwartete Almosen und bekam Beine. Was für eine... Ja, ich habe keinen Ausdruck dafür. Welch eine Überraschung, welch ein Wunder. Das konnte man nicht erwarten. Gottes Gnade ist völlig Erwartung. Es geht völlig über unsere Erwartungen hinaus. Am Anfang dieser Woche bekenne ich euch, da war ich in alte Pfade zurückgefallen. Thomas Kinker hat letzte Woche darüber gepredigt, wie man so leicht in alte, sündige Gewohnheiten zurückfällt. Es war mir sehr bewusst geworden, alte Lieblosigkeiten, alte Gottlosigkeiten im Denken und, da kam vieles zusammen. Und ich bemerkte das auf einmal, Gott sei Dank. Ich bemerkte das auf einmal und dachte, mein Lieber, was machst du? Was tust du? Was redest du? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Gott wird dich dafür strafen. Gott wird dich jetzt schwer züchtigen. Das tut er ja manchmal. Es ist ja manchmal auch heilsam. Aber ich hatte ein wenig Angst. Ich hatte ein wenig Angst, ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen schlage ich die Losungen auf. Und was muss ich da lesen? Ist denn die Sünde mächtig geworden, so ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Losungen am Montag. Ist denn die Sünde mächtig geworden, so ist meine Gnade noch viel mächtiger geworden. Was für eine unerwartete Zusage. Und da stand noch der alttestamentliche Vers. Meine Barmherzigkeit ist in mir entbrannt. Das ist der Name Christi. Die Gnade wirft all unsere Erwartungslosigkeit über den Haufen. Was erwarten wir, wenn wir beten? Ja, manchmal nicht besonders viel, ne? Was erwarten wir, wenn wir beten? Liebe Freunde, ich darf euch im Namen der Schrift und im Namen Gottes zusagen, dass wenn wir von Herzen mit Glauben im Namen Jesu Christi beten, dann werden wir empfangen. Das ist eine Zusage. Das ist ein Versprechen. Das ist eine riesige Verheißung. Was ist mit den Gebeten, die nicht erhört werden? Höre ich jetzt so schon in meinem Kopf. Haben wir die Zuversicht, dass wenn wir im Namen Jesu Christi von Herzen beten, haben wir die Zuversicht, dass er Größeres tut? Mehr tut, als wir bitten? Ja, manchmal werden Bitten nicht erhört. Aber ihr wisst selbst, wie oft das so ist, dass wir in der Rückschau sehen, was Gott getan hat, war riesig. Er hatte was anderes im Sinn. Und das war viel besser für unser Heil. Vielleicht werden wir manches Nicht-Erhören von Gebeten erst sehen und erkennen und begreifen, wenn wir vor ihm stehen. Eins ist sicher, er hat Größeres vor. Wenn wir in seinem Namen bitten, so dürfen wir hoffen, dass Unerwartetes passiert. Dass noch Größeres passiert als das, wofür wir beten. Deshalb werdet eingedenk des Namen Jesu Christi. Sein Name übertrifft alle Erwartungen. Setzt eure Hoffnung ganz auf seine Gnade. 1. Petrus. Eine andere Hoffnung haben wir nicht. Das ist die einzige nüchterne und damit realistische Hoffnung, die wir für unser Christenleben haben. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade und darauf, dass er immer noch Größeres tun kann, als wir kleinmütig erwarten. Ein Bibelvers bestätigt das noch einmal. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Noch eine kleine Randnotiz zu seinem Namen. Es ist interessant, was Petrus hier tut. Der sagt, im Namen Jesu Christi steh auf und geh umher. Was macht der Petrus dann? Und er ergriff ihn bei der rechten Hand. Darf ich das mal gerade machen? Er ergriff ihn bei der, ihn, ja, sie, bei der rechten Hand und richtet, du bist jetzt alleine aufgestanden, Entschuldigung. Und richtete ihn auf. Ja, das muss man lernen, ne? Ja. Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und dann wurden seine Knöchel und Füße fest. Was ist das für eine wunderbare Parallelität zwischen dem Handeln des Menschen und dem Wirken Gottes? Der Mensch handelt hier nicht, der Petrus in dem Falle. Er handelt ja nicht aus eigener Kraft und eigener Frömmigkeit, das hat er ja schon gesagt. Und er macht es nochmal ganz klar in Apostelgeschichte 4, da wird auch noch später darüber gepredigt werden. Den ihr da jetzt stehen seht, der vorher lahm war, den hat Gott gesund vor euch gestellt, steht da. Nicht ich. Und trotzdem hat er zugegriffen. Diese wunderbare Parallelität von Handeln und Wirken Gottes. Wir dürfen im Vertrauen und Glauben in der Zuversicht handeln. Nicht, weil wir auf uns vertrauen, sondern weil wir wissen, sein Name ist groß. Er tut mehr, als wir erwarten. Danke, Silvia, für den kleinen Act. Ja, das noch zu seinem Namen. Jetzt letzter Punkt. Welch eine Befreiung. Ja, was muss das für eine Befreiung sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Was muss das, also, ich weiß, dass wenn ich Zahnschmerzen hatte und dann auf einmal keine Zahnschmerzen mehr hatte. Ich weiß, wenn ich krank war und mit Fieber oder habe mir Sorgen gemacht, dass ich eine schwere Krankheit habe oder sowas. Und dann der Arzt feststellt, ja, es ist harmlos, was das für eine Erleichterung war. Ich weiß das von so kleinen Dingen, was das für eine Erleichterung war. Irma, du weißt es auch. Und viele andere wissen es. Was muss das für diesen Mann gewesen sein? Er kann gehen. Er kann stehen. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Eine große Befreiung. Gott setzt in Bewegung. Der Glaube an den Namen unseres Herrn Jesus Christus setzt wortwörtlich und im übertragenen Sinne in Bewegung. Es war eine dreifache Befreiung. Die erste Befreiung war körperlich. Er war befreit zum Laufen und Springen. Ganz einfach. Er konnte etwas tun, was er vorher nicht konnte. Etwas völlig Neues für ihn, von Geburt an gelähmt. Er war ein neuer Mensch, körperlich ein neuer Mensch. In Klammern gesagt, wir werden körperlich auch neue Menschen sein, wenn Christus wiedergekommen ist oder wenn wir aufgenommen werden zu ihm. Wir werden einen neuen Körper kriegen. Das wird ein Springen und ein Laufen und ein Hüpfen sein, wenn wir diesen neuen Körper kriegen. Raus aus diesem Gefängnis. Das nur in Klammern. Er konnte hüpfen und springen und laufen. Das ist ja dann gleichzeitig auch eine seelische Befreiung. Ihr wisst ja auch, wenn Schmerzen nachlassen, ist das auch eine seelische Befreiung. Welch eine Befreiung. Es gab auch eine geistliche Befreiung. Oder zwei sogar. Interessant. Ja, der Bettler, der Lahme, saß vor der schönen Pforte des Tempels. Das soll übrigens die schönste und prächtigste des Tempels gewesen sein. Der saß dort, aber er durfte nicht hinein, weil er Gelähmte, Lahme, Blinde, Menschen mit Behinderung, würde man heute sagen, oder mit eingeschränkter Mobilität, durften nicht in den Tempel. Und jetzt heißt es hier, und trat mit ihnen in den Tempel. Was für ein tolles Sinnbild. Wir geistlich Gelähmten, geistlich Kaputten, geistlichen Krüppel, wenn ich das mal so sagen darf, geistlich Toten, dürfen auf einmal Gottes Hausgenossen sein, Gottes Kinder sein, Gemeinschaft mit dem, in Anführungszeichen, Tempel haben. Er durfte in Gemeinschaft mit dem Tempel sein. Ein von Gott bewegter Mensch darf mit ihm Gemeinschaft haben. Das sagt uns der Vers. Gott hat ihn bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, körperlich, seelisch, geistlich bewegt. Und da durfte er mit ihm, mit Gott Gemeinschaft haben. Genauso wir. Gott muss uns bewegen. In unserem Inneren, in unserer Seele, zum Glauben an ihn, damit wir seine Hausgenossen sein können und in den Tempel dürfen, im übertragenen Sinne. Eine dritte geistliche Befreiung. Er war befreit zum Gotteslob. Ja, da braucht man Befreiung dazu. Ich weiß auch, wie das manchmal aussieht, wenn ich betrübt bin. Da fällt das Gotteslob schwer. Deshalb muss Christus durch den Heiligen Geist, Gott durch den Heiligen Geist uns immer wieder zum Gotteslob befreien. Und er ist hier befreit. Er lobte Gott. Ja, Freunde, das ist nicht nur eine Befreiung, sondern das ist sogar eine Bestimmung. Wir sind vorherbestimmt, Gottes Lob zu sein, zu sagen und zu singen. Wir sind dazu vorherbestimmt, etwas zu Gottes Lob zu sein. Epheser, Kapitel 1 zum Beispiel. Das ist unsere ultimate, sagt man im Englischen, die äußerste, letzte Bestimmung. Etwas zu sein, zum Lob Gottes und in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und alles, was wir tun und sagen und reden und denken, das ist zu seinem Lob. Und dazu muss er uns befreien durch den Heiligen Geist, durch den Glauben. Es ist interessant, meine Schwiegereltern erzählen sehr gerne über Simbabwe. Die waren jetzt jahrelang in Simbabwe, im südlichen Afrika. Und alle, die mal in irgendeinem afrikanischen Land waren, die kennen das, wenn da Gottesdienst gefeiert wird. Da wird geklatscht und gehüpft und gesprungen und gesungen und die Arme in die Luft gereckt. Wir sind da ein bisschen sachlicher, ein bisschen nüchterner. Aber darauf kommt es nicht an, sage ich euch gleich. Es kommt auf etwas anderes an. Ups, das ist schon vorbei. Dann gehe ich einfach nochmal zurück. Kann ich hier zurückgehen? Oh ja. Oh ja. So, dann gehen wir nochmal vor. Ja, da hatte ich gedacht, es käme noch eine Folie. Das macht nichts, das kann ich zitieren. Es kommt nicht darauf an, auf diese äußeren Formen des Sich-Freuens. Obwohl das schön ist, da ist nichts gegen zu sagen. Aber wir dürfen auch ruhig leise froh sein. In Epheser 5 heißt es, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Darauf kommt es an. Jubelt und tanzt und singt und spielt und flötet und gitarristet dem Herrn in eurem Herzen. Dazu sind wir befreit, alle, die da glauben an den großen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zum Schluss, ja, es ist eine Herzensverfassung. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die das vergegenwärtigt, wie sehr der Name Gottes befreit und was diese Befreiung dann wieder selbst hervorruft. Ich erzähle die für mich völlig unglaubliche in Anführungszeichen Geschichte des Dimitri in der ehemaligen Sowjetunion. Das Ganze ist gelaufen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Der wohnte im damaligen Russland, ein verfolgter Christ, er wohnte im damaligen Russland und die nächste Gemeinde war hunderte von Kilometern entfernt. Was tun? Dann hat er gedacht, ich versammle meine noch junge Familie um mich jeden Tag und lese ihnen aus der Bibel vor und erkläre ihnen, was da steht. Gesagt, getan. Nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen, nach einer gewissen Zeit, klopft es am Fenster, Nachbarn stehen vor der Tür. Dürfen wir mitmachen? Dürfen wir auch kommen, wenn du die Bibel erklärst? Dürfen wir auch kommen? Ja, natürlich. Diese kleine Gemeinschaft wuchs an im Nullkommanichts auf 175 Personen. Das Haus fasste sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die sich da getroffen haben dann. Im Garten, vor der Tür, am Fenster, im Wohnzimmer. Das war den Obrigkeiten natürlich nicht recht. Das kann man sich vorstellen. Also kamen sie zu diesem Dimitri und sagten, löse deine Versammlung auf. Löse deine Kirche auf. Du hast illegal eine Kirche gegründet. Er sagt, ich habe keine Kirche gegründet, ich habe keine Theologie studiert, ich bin kein Pastor, ich bin kein Priester, ich habe keine Ausbildung. Wieso soll das eine Kirche sein? Und die Oberen hatten das kapiert. Es war eine Kirche. Es war eine Gemeinde. Löse das auf oder du kriegst Probleme. Natürlich, er war Gott gehorsam. Er löste es nicht auf. Es kamen noch mehr Leute. Dann haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. 17 Jahre lang in einer Entfernung von 1000 Kilometer von seiner Familie. Ich kann jetzt nicht alles schildern, was da passiert ist. Das ist wunderbar. Das könnt ihr ja mal nachlesen bei Nick Ripken. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich erzähle euch eine Anekdote, die zeigt befreit zum Lob. Jeden Morgen in seiner Zelle, die Zelle war furchtbar, unbeschreiblich. Nass, feucht, Schimmel, alles, was ihr euch denken könnt, stand er auf, stellte sich hin mit dem Gesicht nach Osten und sang ein russisches Loblied auf Jesus. Jeden Morgen. Die Zellennachbarn, das war hartgesottene Kriminelle. In dem Buch steht, es sind 1500 waren es. Hartgesottene Kriminelle. Die klopften da an die Zellenwände und tobten und beschwerten sich und drohten ihm mit Prügel und mit dem Tod und was weiß ich, die waren außer sich vor Wut. Er stand jeden Morgen auf in seiner Zelle und sang gen Osten das Jesuslied zum Lob Gottes. Zusätzlich klebte er noch so kleine Papierfetzen, die er irgendwo fand, mit Bibelversen an einen feuchten Pfeiler, damit er nur ja die Bibelverse nicht vergaß, denn er durfte ja keine Bibel haben. Was passierte? Ich sag's euch schnell. Eines Tages waren den Gefängnis, war der Gefängnisleitung das zu wild. Und die Gefängnisleitung beschloss, ihn hinzurichten. Und sie sagten ihm, wir richten dich hin. Sie führten ihn aus der Zelle heraus, gingen mit ihm über den Gang, wollten ihn auf den Hof führen zum Erschießen. Da passierte das Großartige. Die ganzen Zellennachbarn sangen gemeinschaftlich im Chor, sodass das Gefängnis dröhnte, dieses eine Jesuslied. Was passierte? Die Wärter bekamen es mit einer solchen Angst zu tun und fragten ihn, wer bist du? Und er sagte, ich bin ein Kind des einzigen Gottes im Himmel, meines Vaters. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Da ließen sie von ihm ab und er konnte nach Hause. Und wenn ich mich nicht täusche, lebt er noch, wird besucht, über ihn wird geschrieben, über ihn und andere. Dieser Mensch wurde befreit durch Gott, selbst im Gefängnis zu loben. Das hatte er sich nicht nehmen lassen, weil Gott ihn bewegt hat. Und was hat dieses Gotteslob geschafft? Es hat ihn wirklich noch mehr befreit, auch aus dem Gefängnis. Das war eine Wechselwirkung. Deshalb sei der Name Jesu Christi gelobt und gepriesen, denn er befreit uns geistlich, körperlich, seelisch. Er handelt in seiner Gnade über all unsere Erwartungen und wir dürfen in der Hoffnung auf seinen Namen Menschen etwas geben. Vielleicht können wir niemanden auferwecken oder vielleicht können wir keinen Lahmen gesund machen, aber im Namen Jesu Christi hat er uns Vollmacht verliehen. Das ist gewiss, das ist sicher und darauf sagen wir Amen.